Meine Damen und Herren, ich spreche hier nicht als Experte, ich spreche nicht als Fachmann für dieses schmerzliche Thema, ich spreche als einer, der mit dem Thema immer wieder konfrontiert worden ist und der daraus sehr viel gelernt hat, sicher nicht genug. Und deshalb werde ich versuchen, in einem ersten Schritt einmal einfach unsystematisch, aber aus dem Blick auf die eigene Erfahrung, die Erinnerung, zu sagen, was ich gelernt habe und dann versuchen zu sagen, was ich daraus gelernt habe. Was daraus an zu Tuenden folgt. Ich beginne mit einer Erfahrung aus meiner Zeit als Universitätsprofessor in der Schweiz für Dogmatik. Ich habe eine Ordensschwester jahrelang begleitet, geistliche Begleitung, und habe immer wieder gefragt, warum hat diese Schwester Suizidgedanken? Warum ist es auch zu zwei Suizidversuchen gekommen? Was ist das? Es hat einige Jahre gedauert, bis etwas passiert ist, was sie selber am meisten überrascht hat. Es war wie wenn eine Betondecke brechen würde. Es ist die Erinnerung aufgekommen an den jahrelangen Missbrauch durch ihren Vater. Das war total zugedeckt wie mit einer Betondecke. Da konnte nichts an die Oberfläche kommen, ans Bewusstsein. Das war für mich überraschend, aber inzwischen habe ich aus vielfältigen Erfahrungen festgestellt, dass das der Normalfall ist bei schwerem Missbrauch. Dass oft Jahre, Jahrzehnte dauert, bis die Möglichkeit beginnt, das ins Bewusstsein kommen zu lassen. Und dann schwieriger Prozess, es zur Sprache zu bringen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass das Wiedererleben dessen, was jahrelang unter der Decke des Unterbewussten verborgen war, das Aufbrechen der Erinnerung und das Wiedererleben des damals Geschehenen in der Erinnerung wird offensichtlich oft schmerzlicher und schlimmer erlebt als das originale Erleben. Weil ich weiß nicht, ich bin kein Experte, ich kann nur aus meinen Erfahrungen und Begleitungen und Gesprächen versuchen zu verstehen, was da geschieht. Das sekundäre Wiedererleben des Geschehenen wird als neues Trauma erlebt. Und zwar als ein sehr massives Trauma. Psychologen können da sicher viel mehr darüber sagen. Der schlimme Moment beginnt dann, wenn in dieser Phase es nicht möglich ist, das Erlebte wenn der Täter nicht in der Lage ist oder nicht bereit ist, in irgendeiner Weise die Schuld einzugestehen. Es gibt hier so etwas wie eine noch einmal erneute Traumatisierung, dadurch, dass die Schuld nicht angenommen wird, sondern delegiert wird. Und das Schwierigste ist das zu reden beginnen. Das habe ich mehrmals erlebt in Begleitungen. Die Überwindung der Angst vor dem Reden ist mit enormer Angst besetzt. Diese Überwindung ist eine große seelische Leistung. Man wundert sich dann, warum tun sich Menschen dann so schwer, darüber zu reden, es ins Wort zu fassen. Aber dahinter steht das große Thema Schweigen. Denn Missbrauch ist in den Fällen, die ich auch persönlich begleitet habe, immer verbunden mit einer extremen Schuldbeladung des Redens darüber. Und beim Missbrauch durch Geistliche, durch Priester ist das besonders Schlimme, dass dieses Redeverbot religiös besetzt ist. Wenn du redest, wirst du für immer in der Hölle sein. Das ist kein Schmäh, das wird so im wörtlichen Sinne eingebläut, auch mit Gewalt. Wenn du redest, dann versündigst du dich gegen Gott. Das Schlimme, wenn der Täter nicht bereit ist, seine Schuld einzugestehen, dann kommt es so, wie ich jetzt erlebt habe in einer Situation, dass der Täter dem Opfer noch einmal Schuld macht. Du bist daran schuld, dass ich jetzt ein Magengeschwür habe, weil du geredet hast. Sind da wirklich in einer erschütternden Welt von Schulddelegation, Schuldeinsichtverweigerung und diese verweigerte Einsicht in die begangene Schuld, die ist noch einmal für die Betroffenen eine zusätzliche Traumatisierung. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Menschen, die schweren Missbrauch erlebt haben, ihn erinnert haben und nicht zu einem Eingeständnis des Täters, der Täter nicht zu einem Eingeständnis seiner Schuld gefunden hat, dass die für ihr Leben schwerstens belastet sind. Ich habe eines gelernt, die Schwierigkeit, es zu erinnern, die Schwierigkeit, es zu benennen, die Schwierigkeit, es auszusprechen, sind unglaubliche seelische Hindernisse, seelische Belastungen. Ich habe noch etwas gelernt, was mich sehr überrascht hat. Sogenannter schwerer und leichter Missbrauch. Natürlich gibt es Grade des Missbrauchs. Ich habe aber festgestellt, dass es Menschen gibt, die durch etwas, was scheinbar ein harmloser Missbrauch ist, lebenslang traumatisiert sind. Weil das vielleicht in einer Konstellation, in einem Moment geschehen ist, in dem sie besonders vulnerabel sind. Und da kann man nicht den Betroffenen den Vorwurf machen, das war doch eine Lappalie, das war doch nicht. Nein, das ist als schweres Trauma erlebt worden und wirkt als schweres Trauma nach. Selbst wenn in einem Gerichtsverfahren wahrscheinlich hier nicht ein Missbrauch geahndet würde. Meine ersten Erfahrungen mit dem Missbrauch gehen in die 80er Jahre zurück. Der massivste Einbruch dieses Themas in mein Leben war zweifellos, wie Professor Treitler schon angesprochen hat, das Drama mit meinem Vorgänger, der 25. März 1995, die Veröffentlichung des großen Dossiers im Profil und der Beginn der dramatischen Situation, Aufarbeitung, Nichtaufarbeitung dieses Geschehens, kirchlicher Missbrauch. Die Situation, die ich in den 80er Jahren als Professor damals in der geistlichen Begleitung erlebt habe, war der zweifellos häufigste Fall, nämlich Missbrauch in der Familie. Und nach den Statistiken ist der Missbrauch in der Familie bei Weitem das häufigste. Aber es gibt den kirchlichen Missbrauch. Ich habe in meinem Gespräch mit Doris Wagner, weiß nicht, ob ich es nicht bereuen sollte oder bereue, dass ich das gesagt habe, aber es ist halt auch eine Erinnerung, die ich nicht als schwer traumatisierend empfunden habe, aber die etwas zeigt von scheinbar inoffensiven, scheinbar harmlosen Formen, die eben doch echter Missbrauch sind. Ein Priester, den ich sehr geschätzt habe, der mich auf den Mund küssen wollte. Das verbrämt, hat gesagt, das Osculum, das Hus, das heißt doch Osculum. Ja, das macht man mit dem Mund. Ja. Ich war damals als 15-Jähriger, Gott sei Dank, ich hab gefunden, das ist ein Das mag ich nicht. Ja. Aber auch ein Priester, den ich wirklich sehr geschätzt habe und dem ich viel verdanke. Was war das? Warum diese Grenzüberschreitungen? Was sind die Ursachen, dass Missbrauch offensichtlich doch innerkirchlich eine massive Realität ist. Als die Nachricht von Kardinal Groers Anschuldigungen kam, war meine erste Reaktion, das gibt's nicht. Ich habe ja am 25. März oder was, am 26.05.95 am Fernsehen gesagt, das sind Nazi-Methoden. Genau so haben es die Nazis gemacht, Priester der Homosexualität zu beschuldigen, um sie zu diskreditieren. Ich musste dann zwei Tage später das zurücknehmen. Ich wusste von den Vorwürfen nichts. Ich kannte Kardinal Groer persönlich gar nicht, kaum, als ich Weihbischof wurde in Wien. Hatte auch nichts von den Gerüchten gehört. Aber ich habe dann sehr bald Zeugen gehört, die sich zu reden getraut haben, Betroffene, die das Gespräch gesucht haben. Und sicher war entscheidend für die Gesprächssituation, dass ich signalisiert habe, ja, ich glaube Ihnen. Dieses Ich glaube Ihnen ist zweifellos ein ganz entscheidender Faktor im Gespräch mit Betroffenen. Natürlich gibt es auch die Fälle der Fabulierung. Ich hatte mit einem Fall zu tun, wo ich die moralische Gewissheit habe, dass das fabuliert war. Es war auch von psychiatrischer Seite her eher die Meinung, dass dieser Erwachsene eine Erinnerung aus seiner ersten Klasse Gymnasium, dass das fabuliert war. Und das gibt es. Es gibt auch Literatur dazu. Aber die Betroffenen, die mit mir gesprochen haben über das Fehlverhalten von meinem Vorgänger, waren mir einfach glaubwürdig. Es ist mir sehr vorgeworfen worden, dass ich in dem Gespräch mit Doris Wagner auf ihre Frage, glauben Sie mir das, gesagt habe, ja, ich glaube Ihnen das. Da ist mir der Vorwurf gemacht worden, du hast das ja nicht überprüfen können. Wie kannst du sagen, ich glaube Ihnen das? Das ist natürlich kein richterlicher Spruch, den ich damit getan habe, ist kein Gerichts, ist nicht das Wort eines Richters. Und ein Richter sagt auch nicht, ich glaube Ihnen das, sondern er hat Indizien und er hat Fakten und aufgrund dieser Indizien und Fakten urteilt er. Aber es gibt so etwas wie Stimmigkeit, Glaubwürdigkeit. Ja, ich habe Doris Wagner das geglaubt und auch bei allen Einsprüchen, die mich erreicht haben aus ihrer Umgebung und die gesagt haben, ja, aber es war doch Zustimmung und es gibt doch andere Zeugnisse, kann ich dazu nur sagen, ich glaube ihr, dass sie das so erlebt hat. Sie hat das als Vergewaltigung erlebt. Und sie hat keinen Grund, das zu fabulieren. Ich habe den Betroffenen von Verhalten von Dr. Hans-Hermann Drohr geglaubt, weil sie mir das zum Teil auch schriftlich gegeben haben. Und für mich ist eine interessante Erfahrung, ich sage das mit Behutsamkeit und es ist natürlich schwierig, dass das jetzt auch auf Livestream ist und dann überall hingeht, aber ich sage es nicht, um meinen Vorgänger anzuklagen, sondern eher diagnostisch. Was geschieht da? Jemand hat mir sein Zeugnis schriftlich gegeben und nach einem langen Gespräch mit dem emeritierten Kardinal wäre fast wieder bereit gewesen, es zurückzunehmen. Was ist das? Ich glaube, damit müssen wir uns ausführlicher beschäftigen im Folgenden. Es gibt so etwas wie ein Bemühen von Opfern, die Täter zu schützen. Aus verschiedenen Motiven. Ich denke, Doris Wagner hat das auch sehr gut analysiert. Auf jeden Fall noch, um dazu zu bleiben, was habe ich gelernt aus den Jahren, den Begegnungen, den Gesprächen? Ich habe noch, um es noch mal zu sagen, gelernt, wie Entscheidendes ist, darüber zu reden. Was nicht ins Wort gebracht ist, ist nicht wirklich geworden. Es muss im Unterbewussten bleiben. Solange es nicht ins Wort gebracht werden kann, kann es auch nicht bearbeitet und verarbeitet und geheilt werden. Aber warum diese enorme Besetzung mit Angst vor dem Reden? Ich habe ein Beispiel erlebt, dass der Täter sein Opfer vor dem Tabernakel hat schwören lassen, dass das Opfer nie darüber reden wird. Sie können sich vorstellen, wie ungeheuer angstbesetzt dann das Reden ist. Das oberste Bemühen des Täters mit allen Strategien ist, zu verhindern, dass das Opfer redet. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, den Betroffenen zu helfen, dass sie diese Schwelle, vor allem wenn sie religiös besetzt ist, diese Schwelle zu überschreiten. Was geschieht da in diesen Situationen? Ich spreche jetzt vom kirchlichen Missbrauch, vom Missbrauch durch Priester, auch durch Ordensfrauen. Es ist die Verknüpfung von geistlicher Leitung und sexuellem Missbrauch. Und das ist ein Thema, das in den letzten Jahren, Gott sei Dank, sehr viel intensiver bearbeitet wird. Der Zusammenhang von geistlichem Missbrauch und sexuellem Missbrauch. Von Missbrauch von geistlicher Autorität und sexuellem Missbrauch. Was mich besonders erschüttert hat, ist nicht nur im Fall von meinem Vorgänger, sondern auch in ähnlichen Fällen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, wie sehr Missbrauch mit Beichte verbunden sein kann. Das ist erschütternd. Dass mit der Beichte der Missbrauch begonnen hat. Die kirchliche Gesetzgebung ist hier extrem streng und umso erschütterter war ich, feststellen zu müssen, dass es oft ganz schwierig ist, das durch die Kirche ahnden zu lassen, dass das geahndet wird, und zwar mit den höchsten Strafen. Der Missbrauch des Bußsakramentes. Wir haben erlebt in der Causa meines Vorgängers, dass in der Öffentlichkeit die Betroffenen diffamiert worden sind. Das hat sich inzwischen, Gott sei Dank, glaube ich, schon geändert. Aber damals im Jahr 95 bis 98 und darüber hinaus, erinnern sich an das Wort von Bischof von St. Pölten, die Lügner sollen das Maul halten, wurden die Missbrauchstäter, die Missbrauchsopfer wurden diffamiert als Lügner. Ich habe es auch in meiner Kontroverse mit Kardinal Sodano erlebt. Opfer, das sagen Sie, war wörtlich von ihm. Wenn die Opfer als Lügner diffamiert werden. Warum? Um die Kirche zu schützen. Ich denke, der große Prozess, der sich in den Jahren seit dem Aufkommen der Missbrauchsfälle ereignet hat, ist, dass die Kirche am besten dadurch geschützt wird, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ein schützender der Kirche, das die Täter schützt, ist das Gegenteil von Schützen der Kirche. In dem Brief, den Professor Treitler angesprochen hat, den ich nicht alleine geschrieben habe, in der Erklärung von 1998 bezüglich meines Vorgängers, es war eine gemeinsame Stellungnahme von 4 Bischöfen, Bischof Weber, Bischof Capellari, Erzbischof Eder und ich. Und wir haben in dieser Erklärung gesagt, die Ehre eines Kardinals kann nicht höher stehen als das Wohl von jungen Menschen. Wir hatten gesagt, wir sind zur moralischen Gewissheit gekommen, dass die Vorwürfe im Wesentlichen zutreffen. Das hat zu großen Schwierigkeiten auch in Rom geführt, aber im Rückblick muss ich sagen, das war richtig und notwendig. Es war notwendig, das zu sagen, in einer Situation, in der offen gelogen wurde über das, was vorgefallen ist. Was 2010 geschehen ist, als von Deutschland her die Welle der Wortmeldungen zu Missbrauch auch nach Österreich gekommen ist, kann ich im Rückblick nur als eine Fügung bezeichnen. Es werden mir da Verdienste zugesprochen, die nur sehr begrenzt meine Verdienste sind. Es waren Fügungen. Es war mein damaliger Generalvikar, Franz Schuster, der spontan gesagt hat, alle Generalvikare Österreichs müssen zusammenkommen und sofort einen Plan entwickeln, eine Strategie, wie wir damit umgehen. Franz Schuster und den Generalvikaren verdanken wir die erste klare Stellungnahme. Wir gehen den Weg der Wahrheit. Es kann nur darum gehen, die Wahrheit, der Wahrheit die Ehre zu geben. Der zweite Schritt war, das war dann tatsächlich meine Initiative, dass wir versucht haben, eine staatliche Kommission anzuregen. Ich habe dem damaligen Bundeskanzler vorgeschlagen, dass eine staatliche Kommission gebildet wird, der wir uns unterstellen als Kirche, die prüfen soll. Er hat das nicht aufgegriffen und ich glaube auch im Rückblick zu verstehen, warum. Weil dann alles geprüft hätte werden müssen. Alles. Nicht nur die Kirche. Ich habe deshalb dann versucht, eine unabhängige Persönlichkeit zu bitten. Das war Karl Korinek, der emeritierte Präsident vom Verfassungsgerichtshof. Er hat aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Und dann hat mir jemand den Rat gegeben, Waltraud Klasnik zu fragen. Ich habe sie am Handy angerufen, am Karsamstag 2010, und sie hat sofort zugesagt und hat sich spontan bereit erklärt, eine Kommission zusammenzustellen, aber unter einer Bedingung, völlig unabhängig von der Kirche. Wir konnten dann am Gründonnerstag dieses Jahres den Medien vorstellen, dass es diese Kommission geben wird und was ihre Aufgabe sein wird und dass die Kirche sich dieser Kommission unterstellt. Und kurz nach Ostern kam Waltraud Klasnik mit einer Liste zu mir und sagt, das sind die Namen. Völlig unabhängig von mir oder von kirchlichen Einflüssen hat sie diese Kommission zusammengestellt, die bis heute tätig ist und die hervorragend gearbeitet hat, vorbildlich. Und wir haben gesagt, wir akzeptieren jede der Entscheidungen dieser Kommission, auch was quasi Wiedergutmachungszahlungen betrifft. Diese Kommission hat über 2000 Fälle behandelt. Die Kirche hat aufgrund der Vorschläge dieser Kommission glaube, 28 Millionen, Frau Magister Kupka-Meyer ist hier, sie leitet diese Stiftung, die die Gelder auszahlt, 28 Millionen gezahlt, für ganz Österreich, alle Orden, alle Diözesen über 60 Jahre. Ich erlaube mir doch als Vergleichszahl dazu zu nennen, die Stadt Wien und andere Bundesländer haben das Modell der Klassnik-Kommission übernommen, um ihrerseits Kommissionen für die Wiedergutmachung und für die Aufklärung und Wiedergutmachung zu installieren. Die Stadt Wien hat allein für den Wilhelminenberg, anfangs waren es 40 Millionen, inzwischen sind es über 50 Millionen gezahlt an außergerichtlichen Wiedergutmachungen, genau nach dem Muster der Klassnik-Kommission. Und ich denke, wir haben damit einen Weg gefunden, der vorbildlich geworden ist, nicht nur für Österreich. Bei dem Gipfel im Februar in Rom, zu dem der Papst alle Vorsitzenden der Bischofskonferenzen der Welt eingeladen hatte, war Österreich unter den 4 Ländern, die als vorbildlich im Umgang mit diesem Thema international innerhalb der Kirche betrachtet wurden. Ein wichtiges Element, ganz wichtiges Element war der Bußgottesdienst in der Karwoche 2010 am Mittwoch der Karwoche. Dieser Bußgottesdienst war angeregt worden von der Bewegung Wir sind Kirche. Ich habe diese Anregung dankbar aufgegriffen. Und wir haben mit einem angepassten, einem adaptierten Text von Dietrich Bonhoeffer, der über die Schuld der Christen in der Nazizeit diesen Bußtext verfasst hatte. Mit diesem Bußtext haben wir zusätzlich mit Zeugnissen von Betroffenen Gott um Vergebung gebeten für das, was durch Mitglieder der Kirche und auch durch systematische Verhaltensweisen der Kirche geschehen ist. Und damit bin ich bei der Frage, ja, abschließend wirklich einen Dank an die Klassnik-Kommission und an alle, die sich hier um einen ehrlichen Weg bemüht haben und weiter bemühen. Ich denke hier auch an die Diözesanen, Missbrauchsbeauftragten und ja, vieles, vieles andere noch. Aber jetzt möchte ich im zweiten Teil, den ich kürzen muss, weil ich viel zu lange rede, etwas über die Ursachen zu sagen versuchen. Wie kommt es zu diesem doch massiven Phänomen des Missbrauchs in der Kirche? Wie konnte es dazu kommen? Natürlich kann man beschwichtigend sagen, erstens, nach offiziellen deutschen Statistiken ist der kirchliche Missbrauch in der Größenordnung von 1% der gesamten Missbrauchsfälle, das ist die offizielle deutsche Zahl. Das ist keine Beruhigung. Denn die Frage ist, wie ist es möglich, dass Priester, die den Dienst haben, zu schützen, zu trösten, zu leiten, zu Missbrauchstätern werden. Wie ist das möglich? Papst Benedikt hat, der emeritierte Papst, hat eine Diagnose versucht, die ich hier nicht kritisieren möchte, sondern nur durch Zahlen korrigieren möchte. Er meint, dass der Missbrauch vor allem durch die 68er-Bewegung in der Kirche verstärkt worden ist. Missbrauch hat es immer gegeben, aber dass es so massiv geworden ist. Da ist sicher etwas Richtiges dran, aber die Zahlen, die wir in Österreich haben, sprechen eine andere Sprache. Nach den Statistiken der Klassnik-Kommission haben zwischen 1940 und 1969 58,6% der Fälle stattgefunden, also fast 60%. Also in einer Zeit, die praktisch geprägt ist von der vorkonziliären Zeit. Zwischen 1970 und 1979 sind 27% der Fälle, zwischen 80 und 89 10%. Zwischen 90 und 99 2,6 und ab 2000 0,9%. Ich traue mich jetzt da nicht, das zu interpretieren in allen Details, aber ich glaube schon, dass das Verhältnis vor 69 60%, nach 69, nach 70 40%, zumindest zu denken gibt. Was ist in der vorkonziliären Zeit, was könnte der Grund sein, dass in dieser Zeit so viele Missbrauchsfälle geschehen sind? Ich glaube, das kann man nicht in wenigen Worten versuchen zu analysieren. Ich würde nur versuchen, darauf hinzuweisen, dass das mit Geschlossenheit des Systems zu tun hat. In geschlossenen Systemen ist Missbrauch sehr viel häufiger als in offenen Systemen. Und die Kirche war in vieler Hinsicht natürlich großartig in ihrer Geschlossenheit. Das war meine Jugend, ich bin 45 geboren, also meine Jugend hat sich vor dem Konzil abgespielt, zumindest die schulische. Und es war natürlich faszinierend, volle Kirchen, intensives religiöses Leben. Aber es war auch die Autorität des Priesters in einer Weise überhöht, die einfach ungesund war. Und es konnten offensichtlich in diesem geschlossenen System Machtmissbrauch und dann auch sexueller Missbrauch Platz finden. Aber es gibt auch, und da möchte ich schon Papst Benedikt nicht einfach Unrecht geben, es gibt schon auch Missbrauchsphänomene, die mit der nachkonziliaren Zeit zu tun haben. Und zwar in zwei Richtungen, glaube ich. Zweifellos hat die sexuelle Revolution, wie man sie genannt hat, der 68er-Bewegung zu einer Liberalisierung und auch zu einer Begünstigung von Missbrauch geführt, aber nicht nur. Ich habe aus familiärer nächster Nähe erlebt, mein Bruder war in der Odenwaldschule, berühmte Odenwaldschule im Land Hessen, die Vorzeigeschule der liberalen Pädagogik, bis im Zuge der Missbrauchsaufklärungen, auch durch die katholische Kirche, Pater Mertes, die Generation der Betroffenen von der Odenwaldschule zu reden begonnen hat. Ich kann mich erinnern, in der Zeit und in der FAZ seitenlange Diskussionen von Betroffenen mit der Frage, warum habt ihr Eltern nicht hingeschaut, warum habt ihr weggeschaut? Das war durchaus deutsche Elite damals. Und der Leiter der Schule, Becker, hat eben offensichtlich massiven Missbrauch begangen. Ein älterer Bruder war im Felbertal, im Werkschulheim Felbertal, Eliteschule. Der genial begabte Direktor, Gründer dieser Schule, Stachowitsch, musste die Schule verlassen. Mehr Sanktionen gab es damals nicht wegen Missbrauch der Schüler. Das Phänomen hat sicher auch sehr viel zu tun mit geschlossenen Schulen. Und der Missbrauch in der katholischen Kirche in Österreich ist sehr stark zurückgegangen, die Missbrauchsfälle, seit es keine Internate mehr gibt, ist statistisch nachzuweisen. Aber es ist etwas anderes geschehen in der Zeit nach 68 mit den neuen Bewegungen, den neuen geistlichen Bewegungen. Und in dieses Umfeld gehört meinem Empfinden auch das, was mit meinem Vorgänger geschehen ist. Es ist doch erschütternd und verwirrend, dass so viele der neuen geistlichen Bewegungen Gründer haben, die sich mit der Zeit als Missbrauchstäter erwiesen haben. Das war der krasseste Fall, war die Legionäre Christi, der Gründer der Legionäre Christi, der ein massives Doppelleben geführt hat und Seminaristen missbraucht hat. Und es hat lange gedauert, und das muss ich hier wirklich sagen, um der Wahrheit die Ehre zu geben, es war Kardinal Ratzinger, der das aufgeklärt hat. Es gab massiven Widerstand von anderen Kreisen im Vatikan gegen diese Aufklärung. Und sobald der Papst war, hat er die einschneidenden Maßnahmen getroffen, um Pater Maciel aller seiner Ämter und Funktionen und auch seines geistlichen Amtes zu entheben. Aber was ist mit den geistlichen Gemeinschaften, in denen Gründer zu Missbrauchstätern wurden? Mein eigener Mitbruder war 15 Jahre sein Zimmernachbar im Kloster in Fribourg, Père Marie-Dominique Philippe, der Unglaubliches geleistet hat, Gründer der Johannesgemeinschaft, der Brüder, zwei Schwesterngemeinschaften, der kontemplativen und der aktiven Schwestern. Und jetzt hat am Generalkapitel der Brüder dieser schmerzliche Prozess zu einem Ende gefunden, hoffentlich, dass sie einfach mit ihrem Gründer ins Reine gekommen sind, von dem sie so unglaublich viel bekommen haben, aber der mehrfachen Missbrauchs beschuldigt wurde und überführt worden ist. Wie ist das möglich? Wie konnte sowas passieren? Wie ist das möglich bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen? Gründer, selber verheiratet, Diakon, Missbrauchsbeschuldigung. Und auch im engsten Kreis der Mitgründer, Missbrauchsbeschuldigungen. Was ist das? Ganz dramatisch ist es mit der Gestalt des Karadima in Chile. Die Krise um Karadima hat die chilenische Kirche wirklich an den Rand des Abgrunds gebracht. Ich habe das selber in Santiago de Chile erlebt, an einem Priestertag, den ich dort halten durfte, wie der Klerus zutiefst gespaltet war, die einen Karadima und die anderen nicht. Und Karadima war der Spirituelle und die anderen waren nicht die vollkatholischen. Es war auch ein Problem mit meinem Vorgänger. Der Kreis um ihn, das waren die ganz Katholischen, die anderen wurden beiseite geschoben. Was ist der Kern dieses, was ist die Wurzel des Fehlverhaltens von solchen Gründern, wo das offensichtlich nicht ein Einzelfall ist? Ich glaube, man kann, ich nenne jetzt einmal ganz provisorisch vier Kriterien, die sich wiederfinden. Das erste ist ein Guru-Verhalten. Ein Guru-Verhalten. Der Gründer, Leiter macht keine Fehler. Fehler machen die anderen. Ich sage das mit aller Behutsamkeit, weil ich meinen Vorgänger in vieler Hinsicht als wirklich einen großen Mann erlebt habe, aber auch vermutlich ein zutiefst verletzter und wahrscheinlich auch selber beschädigter Mensch. Ich habe in den 4 Jahren, die ich sein Weihbischof war, nicht einmal erlebt, dass er gesagt hätte, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber er hat sehr genau die Fehler der anderen gesehen, und zwar mit einer unglaublichen Diagnostik, die oft sehr treffend war. Bitte verstehen Sie das nicht als ein Urteil, ich maß mir kein Urteil über ihn. Es ist sozusagen eine ärztliche Diagnose. Was geschieht da? Offensichtlich die Unfähigkeit, eine leitende Position anders zu führen, als dass man unbedingt Superior sein muss. Das zweite Drama in diesen Missbrauchsgeschichten in den neuen Gemeinschaften oder in ähnlichen Formen ist die exklusive Bindung an die Person. Das geht schief, das geht schief. Natürlich, wir verehren auch den heiligen Dominikus als Dominikaner. Ich vermute, die Jesuiten verehren den heiligen Ignatius. Ich hoffe es. Ja. Und auch wenn die heilig gesprochen worden sind, wurden sie hoffentlich nicht auf einen Podest gestellt, der sie über alle erhebt. Die exklusive Bindung an die Person des Gründers verführt zum Missbrauch. Ein drittes habe ich festgestellt, psychologisch, wie das funktioniert. Und wie das eben auch zu Missbrauch verleitet, ist der Liebesentzug. Die Gunst des Leiters, die Gunst des Guru, die Gunst des Meisters zu haben, wird zu einem Verhaltensmuster, wo man alles andere ausblendet, nur um in der Gunst zu sein. Und wenn du in die Ungunst gefallen bist, dann bist du im Hades. Das habe ich erlebt bei Personen, die dann ausgeschlossen wurden. Dann bist du nicht mehr im inneren Kreis. Und das vierte, und das ist besonders gefährlich, dass in solchen Kreisen dann ein Drinnen und ein Draußen praktiziert wird. Du bist drinnen oder du bist draußen. Und wenn du drinnen bist, akzeptierst du unglaublich viel bis hin zum Missbrauch, der dann irgendwie dazugehört. Ich kann das bezeugen von Erfahrungen, die mir zugetragen wurden, denen ich zugehört habe, dass man unglaublich weit gehen kann im Akzeptieren von Missbrauch, nur um drinnen zu sein, um dabei zu sein. Es hat nicht anders funktioniert in der Mühlkommune, für die, die sich daran erinnern, was das war. Da ist es in einer säkularen Form, aber das ist genau dasselbe Guru-Phänomen, das zu massiven Missbrauch führt. Ich muss zum Schluss kommen. Wir müssen sensibel werden für die kleinen Missbrauchsformen des Alltags. Denn der große Missbrauch wird vorbereitet durch kleine Schritte des Missbrauchs. Und wenn ich jetzt auch sehr direkt über Personen gesprochen habe, es fällt mir schwer, das zu tun, aber, und ich sage noch einmal, das ist nicht ein Urteil, moralisches Urteil, das steht mir nicht zu, sondern es ist diagnostisch. Aber in der Diagnose müssen wir sagen, Missbrauch beginnt im Kleinen. Und ich möchte nur abschließend auf eine Missbrauchsform hinweisen, auf die Papst Franziskus in Amoris Laetitia hinweist. Dieses Schreiben ist unglaublich gut für eine gute Diagnostik. Auch wie in familiären Konstellationen Missbrauchssituationen entstehen können. Er sagt in der Nummer 245 von Amoris Laetitia, da geht es um die Frage, wie gehen Eltern mit ihren Kindern um, wenn sie in ihrer Beziehung in einer Krise sind. Und dann sagt Franziskus, ich zitiere ihn wörtlich, niemals, niemals, niemals dürft ihr eure Kinder in Geiselhaft nehmen für euren persönlichen Konflikt. Das ist ein Missbrauch, der sehr häufig geschieht. Wenn die Kinder in Geiselhaft genommen werden für den Konflikt der Eltern und sie sich entscheiden müssen, bist du für mich, bist du für ihn, bist du für sie oder für ihn, Kinder zerrissen werden. Ich nenne nur dieses eine Beispiel, es gäbe viele andere Beispiele, wo wir eine größere Sensibilität für Ansätze von Missbrauch im Alltag hinschauen müssen. Ich möchte zum Schluss doch ein positives Wort sagen. Die Missbrauchskrise ist sicher eine der größten Erschütterungen, die die Kirche in ihrer Geschichte erlebt hat. Und sie hat viele Erschütterungen erlebt, weil sie das Herz der Glaubwürdigkeit der Kirche trifft. Das Vertrauen, das ist die Basis von Glauben, hat essentiell mit Vertrauen zu tun. Wenn der Glaube das Vertrauen in einen Priester missbraucht wird, hat das unweigerlich Folgen für den Glauben, das Vertrauen auf Gott. Die Gottesvergiftung durch den Missbrauch von Macht, durch den sexuellen Missbrauch. Aber in dieser Krise liegt auch eine Chance der Läuterung. Und die Läuterung kann nur geschehen durch die Wahrheit, weil die eben frei macht.